Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Und Finjell schiebt nochmal an, kurz vor der Pause. Cema Andres macht das gut auf Leveling. Demirovic, Ermedin Demirovic gegen einen, gegen zwei. Demirovic zeigt seine Qualität. Im vergangenen Jahr vom Top-Einkauf mit tollem Start in die Saison zum Wackelkandidaten im Schatten von Undav von Woltemade. Jetzt der einzige verbliebene Stoßstürmer nach der Verletzung von Undav, dem Weggang von Woltemade. Und er zeigt, was er kann auf der Neuen, was er mitbringt. Riecher, Robustheit und eine Coolness vor dem Tor. Und weiter geht's, ohne Wechsel. Leveling sehr aktiv. Schön abgelegt von Demirovic. El Canous! Das 2:0. Nur 5 Minuten nach dem Wechsel. Erster ordentlicher Angriff des VfB Stuttgart nach der Pause. Und Bilal El Canous, der Neuzugang, mit seinem 6. Torschuss gelingt ihm der erste Treffer für den VfB Stuttgart in seinem 2. Spiel. Nübel hält die Null und Stuttgart gewinnt verdient hier mit 2:0. Die erste Saisonniederlage für St. Pauli, durchaus verdient gegen einen engagierten VfB Stuttgart.
Der VfB Stuttgart schlägt den FC St. Pauli am Freitagabend überzeugend mit 2:0, steht mit 6 Punkten da nach 4 Bundesligaspielen und nicht nur darüber, aber wie immer über viel mehr spreche ich mit meinen kongenialen Partnern Philipp Meisel. Bist wieder zurück?
You can call me Rosinenpicker. Ich komme ab sofort jetzt nur noch, wenn Heimspiele gewonnen werden und Europapokalpartien anstehen. Sonst mache ich immer mit.
Und der Mann, der immer da ist, auch wenn es mal nicht so läuft wie letzte Woche, ist auch wieder da. Felix Mahler, grüß dich.
Mich kann sie für alles buchen.
Ja, und ich finde, das haben wir uns auch ein bisschen verdient. Gerade nach der letzten Woche, in der wir zumindest versucht haben, alles ein bisschen darzulegen. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man aus dieser Aufnahme kommt, Felix, ne, und wir haben dann überlegt, na, war das gut, war das vom Ton her okay? Ich habe mich ein bisschen, ehrlich gesagt, bestätigt gefühlt, als ich dann die Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gegen St. Pauli gesehen habe, in der die Geschichte mit der Laufleistung angesprochen hat nach Freiburg und auch die ähnlichen Spieler rausgepickt hat des Gegners FC St. Pauli wie wir. Also ganz so daneben lagen wir offensichtlich nicht, glücklicherweise.
Ja, das war ganz cool. Also gerade mit der Laufleistung hat sich gelohnt, diese fast 2 Jahre zurückzugehen. Es war keine statistische Spinnerei, sondern wirklich, wenn es der Trainer auch nennt, nehme ich das auch gerne mit. Und ich meine, ja, bin auch mit dem Gefühl rausgegangen, dass wir relativ hart waren, aber wie wir es am Ende auch gesagt hatten, hart, aber fair. Und ich meine, jetzt brauchen wir nicht mehr solche Töne anstoßen, jetzt gab es eine andere Partie.
Also ich möchte euch explizit loben dafür. Ich habe das sehr genossen als reiner Konsument, dass ihr und wie ihr das gemacht habt. Ja, ihr habt klare Kritik formuliert, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch wirklich für jeden hörbar. Ihr habt den Trainer in die Pflicht genommen, ihr habt die Mannschaft in die Pflicht genommen, ihr habt aber auch alles, was ihr dargelegt habt oder vorgebracht habt an Kritik, auch mit klaren Fakten bzw. Argumenten unterlegen können. Und ich finde, das kann man genauso machen. Insofern braucht ihr euch da nicht grämen, dass ihr irgendwie zu hart gewesen seid mit irgendwas, finde ich.
Vielen Dank für die Blumen, mein Lieber. Und ja, auch eure Reaktionen da draußen haben das gezeigt. Das Allerwichtigste aber ist gar nicht, dass wir hier irgendwie den richtigen Ton treffen und Dinge komplett richtig analysieren. Das Wichtigste ist, dass es das Trainerteam und die Mannschaft tun. Und das haben sie offensichtlich, denn wir haben alle das Spiel am Freitagabend verfolgt, alle 3 im Stadion auch. Das war, finde ich, genau die Reaktion, die es gebraucht hat. Und ja, in seiner Gesamtheit, auch innerhalb des Spiels mit ein paar Rückschlägen, Abseitstor, verschossener Elfmeter. Trotzdem, finde ich, hat der VfB keinen Zweifel aufkommen lassen, wer an diesem Abend als Sieger vom Platz geht. Und ich glaube, genau das wollte auch Sebastian Hoeneß auch den Fans zeigen am Freitag.
Also ich habe den ein oder anderen Hinweis bekommen aus einem ganz engen Zirkel und weiß, dass da durchaus, also nicht die Wände gewackelt haben, aber da war es jetzt nicht gerade mucksmäuschenstill in der Kabine in den letzten Tagen und auch nicht vor dem Anpfiff. Und dafür gab es eine Belohnung, wenn man es so nennen möchte, oder halt entweder eine Reaktion, und die war einfach notwendig. Ja, du kannst ja deine Fußballspiele verlieren, das ist überhaupt kein Punkt, die Frage ist nicht, das ist halt das Wie, ja, und so wie in Freiburg darfst du keine Fußballspiele verlieren, ja, nicht als VfB Stuttgart, nicht als Verein, der diesen Anspruch für sich selbst formuliert und nicht als Mannschaft, die international spielen möchte und auch nicht als Mannschaft, die immer und überall bedingungslose Unterstützung erfahren möchte von ihren Fans. Das kannst du so halt dann nicht bringen, ja, und deswegen war das gut, was da zu sehen war. Endlich mal wieder eine Mannschaftsleistung, die diesen Namen auch zu Recht trug und wo von der ersten bis zur letzten Minute richtig Zug drin war. Da muss ich mir nur Alcanus anschauen, wie viele Sprints, wie viele Pressing-Anläufe der gemacht hat. Die 95% davon waren jetzt nicht von Erfolg geprägt, im Sinne von, da ist ein Zweigewinn daraus resultiert oder sonst irgendwas, aber die alleine Message, die du mit so einem Lauf machst, das hat ja eine Wirkung und eine Aussage, diese Sprints, die er da angezogen hat, und das fand ich schon sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen.
Es hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, so habe ich es mir zusammengefasst am Ende. Es hat einfach Spaß gemacht, von Beginn an Spaß gemacht, weil ich glaube, vor allem die Fanbase, aber auch wir haben sich ja ein bisschen Rotation gewünscht. Ich habe es ihm ehrlicherweise nicht zugetraut, dem Herrn Hoeneß, dass er wirklich seinen Kapitän auf die Bank setzt und Schema Andres bringt. Asenjor war ein bisschen wahrscheinlich. Tomasch war ja, glaube ich, die einzige Änderung, die wir in der Aufnahme auch davor schon hatten, dass der wahrscheinlich für Buonanni reinkommt. Das war schon mal cool. Und ich meine, du hast die Fans gerade angesprochen, da war auch Feuer drin von Minute 1. Dieser typische Choreo-Push, über den wir immer wieder gesprochen haben. Jetzt auch die letzten 4 Spiele am Stück. Überall große Choreo, Augsburg, Pokalfinale oder Heimspiele plus halt dieses Pokalfinale am Stück. Das ist brutal. Pokalsieg wurde jetzt auch nochmal gefeiert. Der Push, dann machst du das Abseitstor und dann hat es eigentlich nicht mehr aufgehört, dieses Feuer im gesamten Stadion.
Wisst ihr, was atmosphärisch meine Szene am Freitagabend war? Das war unmittelbar nach dem verschossenen Elfmeter von Angelo Stiller die Reaktion der Kurve, als Stiller direkt nach dem Elfmeter zur Eckfahne gelaufen ist, um den darauffolgenden Eckball auszuführen. Da kam so ein Push, da kam so eine Energie aus der Kurve. Auch das hat sicher dazu beigetragen. Du hast auch in diesem Spiel, du warst zwar durchweg die bessere Mannschaft, aber du hattest Rückschläge zu verkraften, ne? Hier das Abseitstor, Felix, hast du gerade angesprochen, dann der verschossene Elfmeter. Aber Sekunden nach diesem Nackenschlag pusht dich die Kurve sofort. Nicht nur übrigens die Kurve, auch von Ermedin Demirovic gab es direkt aufmunternde Worte in Richtung von Angelo Stiller. Und genau so geht's. Und vor allem nur so geht's. Nur so geht's, Woche für Woche, in jedem Spiel, als Einheit, auf dem Platz, auch neben dem Platz, wie am Freitag. Und diese Szene war für mich wirklich ganz, ganz sinnbildlich. Das hätte ja, ne, auch wir haben da, glaube ich, schon in den vergangenen, Philipp und ich gehen schon seit ein paar Jahrzehnten zum VfB, haben da schon andere Unmutsbekundungen auch schon mal erlebt, hin und wieder mal. Das war unfassbar positiv am Freitagabend.
Ich fand noch eine Szene sehr bezeichnend. Die war relativ am Ende vom Spiel. Die lief vornehmlich über die rechte Seite. Buonanni und Elkanus machen so eine Art gegenläufige Bewegung, spielen sich gegenseitig den Ball One-Touch zu und Elkanus ist es dann, glaube ich, der in die Gasse rechts prallen lässt, wo Asenjor durchläuft und dann schießt. Das war, der wurde zwar gehalten, der Schuss war eher, sag ich mal,
wie vom Rechtsverteidiger zu erwarten.
Genau, wie vom Rechtsverteidiger zu erwarten. Aber das war dieser Fußball, der den VfB zum Vizemeister gemacht hat. Dieses eigentlich simple Dinge, nur halt in Höchstgeschwindigkeit und mit absoluter Passpräzision ausgeführt und plötzlich geht was. Es ist ganz, ganz einfach. Fußball ist so ein einfaches Spiel manchmal. Nur sind halt ein paar elementare Dinge wichtig. Und eine davon ist Laufen ohne Ball. Laufbereitschaft ohne Ball. 90% dieses Spiels, von 90% der Spieler auf Platz, findet ohne Ball statt. Und wenn du halt nicht möchtest, nicht kannst oder aus irgendwelchen anderen Gründen gehemmt bist, genau das zu bringen, dann kann auch kein Jogo Bonito, kein gutes Spiel, kein schönes Spiel, kann nicht entstehen. Und in dieser Szene war das zu sehen, das hat mir ein Schmunzeln aufs Gesicht getrieben tatsächlich, weil ich das schon lange nicht mehr gesehen habe, so eine Szene, ja, wo einfach simple Dinge mit hoher Präzision ausgeführt und plötzlich scheppert's, ja, auch wenn danach kein Treffer auf der Anzeigentafel aufgetaucht ist.
fußballisch so einfach.
Ja, so ist ja.
Erinnert sich noch jemand an hier Trainer Gottlieb?
Ja, ja, natürlich.
Trainer Ludwig.
Trainer Ludwig hieß er. Legende. Ja. Trainer Ludwig und zu dem Kontext passt auch noch ein Spruch von Lukas Podolski übrigens sehr gut, ja. Fußball ist ganz einfach, rein das Ding und ab nach Hause. Ja?
So, bevor wir weiter in Phrasen uns gegenseitig quälen, hören wir den Trainer, denn auch der hat sich geäußert nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli und auch da nach der Unzufriedenheit gegen Freiburg folgte die große Zufriedenheit gegen St. Pauli. Bitteschön.
Ja, sehr zufrieden, insbesondere mit der ersten Halbzeit. Ich glaube, da haben wir eine starke Leistung gezeigt. Es war sehr offensiv ausgerichtet. Wir waren im Modus zu attackieren. Im Ballbesitz haben wir Linien attackiert. Das erste Tor steht ein bisschen dafür, als Finn angedribbelt ist. Letzte Linie war aktiv. Ich glaube, wir waren viel tiefer im Spiel, haben es da den Gegner auch schwer gemacht, Zugriff zu bekommen, hatten Bälle hinter die Kette, zwischen den Linien. Also das war gut, war dynamisch und ich denke dann am Ende auch verdient in Führung zu gehen. Es war sehr wichtig, dieses Tor kurz vor der Halbzeit zu machen, dass du nach so einer Halbzeit dann auch was Zählbares mitnimmst. Das ist wichtig, das sind Momente, die so ein Spiel dann prägen. So, zweite Halbzeit, klar, geht es dann ein Stück weit auch wieder um einen wichtigen Moment. Du machst es 2-0, was dir hilft. Dann hatten wir aber zwei Situationen, in denen wir einmal Glück haben, einmal den Alex haben. Das war schon auch wichtig, dass wir diese Situation dann überstehen. Und ich denke dann, das hat der Alex auch gerade gesagt, war es schon so, dass wir eher die Mannschaft waren, die eher das dritte Tor machte. Also es war eine runde Leistung, ein verdienter Sieg. Und ja, darüber freuen wir uns jetzt heute Abend. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß, der uns auch schon einige Einblicke gegeben hat, auch in das, ne? Ich denke nochmal gerne an die Pressekonferenz vor dem Spiel, da wollte er sich gar nicht so in die Karten schauen lassen, hat gesagt, ne, nach dem Motto, die Antwort geben wir am Freitagabend, ich hat doch nicht viel interner sozusagen rausgelassen, sondern wirklich dieses Ding, Freitagabend zählt, so, da werden wir euch zeigen, was wir können und was wir wollen, und das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Emotional, atmosphärisch, das hat nur schon. Sie haben es aber auch gemacht, wie ich finde, taktisch ein Stück weit. Und zwar finde ich, dass man gesehen hat, dass doch viel auch gerade in der Offensive auf Ermedin Demirovic ausgelegt war. Der hat Support bekommen von den Flügeln, auch aus der Zentrale, auch durch Cema und konnte dementsprechend glänzen. Wenn du einen Stürmer wie Demirovic hast, finde ich, musst du das Spiel genau so auf ihn ausrichten, dann kriegst du, was du von ihm erwarten kannst, nämlich genau solche Aktionen, die es ja mehrfach gab am Freitagabend, nicht nur das Tor zum 1-0.
Ich bin ja ein bisschen, ehrlich gesagt, dann doch überrascht gewesen, dass er Cema gleich gebracht hat. Obwohl ich dann das, was ich von dem Spieler dann gesehen habe, hat mich nicht überrascht. Ja, weil ich es eben schon oft gesehen habe. Seit er da ist, siehst du das. Seit er da ist, siehst du in jedem Training und vielen Dingen, die halt nicht auf irgendwelchen Footage auftauchen, die nicht bei VfB TV laufen, die nicht im Fernsehen kommen, die du nur sehen kannst, wenn du halt am Platz bist, da siehst du oder hast du schon von Anfang an gesehen, der Typ ist besser als Atta. Ja, und das wird sich irgendwann durchsetzen. Das ist jetzt der Fall gewesen und dann kommt dazu, dass Demirovic eben eine Demirovic-Leistung auf den Platz gebracht hat. Ja, die in vielen Facetten einfach das ist, was der Junge zu leisten imstande ist. Ja. Und wenn man muss sich einfach, ich glaube, weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, man muss sich davon verabschieden, dass der Typ die Sterne vom Himmel runterspielt. Das macht er nicht, das wird er auch nie können. Das ist ein Workhorse, das ist ein Typ, der ackert und eine Mannschaft auf die Schultern nehmen kann und im Zweifel dann auch mal in der Lage ist, so ein kleines glanzig zu setzen, wie bei diesem Tor. Ja, mit seinem Chipball. Wie viele andere schaffen es vielleicht genau dahin in die Situation? Ja, haben zwei Leute ausgetanzt auf einem Bierdeckel und haben dann aber Scheuklappenmodus und dreschen den Ball mit voller Wucht irgendwo hin. Ja, und dann landet er auch wahrscheinlich genau da, irgendwo. Ja, das musst du erstmal auf die Platte bringen, dass du in so einer Situation noch die Übersicht, Ruhe hast, um diesen Chip so zu setzen. Fand ich richtig stark. Aber insgesamt, das ist eine Leistung, die du jede Woche von ihm sehen willst. Ob da jedes Mal dann ein Tor hinterher auf der Tafel stehen muss, ist gar nicht so relevant. Aber die Art und Weise, wie Ermenin Demirovic solche Spiele spielt und was er damit aussagt mit dieser Leistung, die er auf den Platz bringt, dieses, um dies geht.
Und dass er auch abseits der Tore, die er selbst erzielt, aufblüht, das finde ich, Felix, hat man gesehen beim 2-0. Also ich glaube, seit bei der Zone ständig von Steilklatsch die Rede ist, das ist ja auch so ein Begriff seit ein paar Jahren, das war das wohl in Reinkultur, in Perfektion. Leveling, Demirovic lässt klatschen und El Canus ist da gegen den Lauf. Genau so ist der Spielwitz und die Spielfreude, die wir ja, du und ich, in der vergangenen Woche so ein bisschen heraufbeschworen haben im VfB.
Ja, wir haben ja selbst nach Freiburg schon Demirovic so mit als einen der wenigen irgendwie gelobt, weil auch da die Hütte schon eiskalt war, auch die, wir haben es ja gerade angesprochen, war einfach schön, war einfach eiskalt. Und die Szene mit dem Pass, also das ist halt so clever und auch diesen Ball gefühlt halt getötet, so viel Tempo rausgenommen, dass er perfekt zu El Canus läuft oder rollt, der ihn auch perfekt natürlich nimmt, durch die Beine, lange Ecke, nicht viel reden, nicht viel schnörkeln, nicht in Winkel zirkeln, einfach rein das Ding. Das war einfach eine sehr, sehr coole Szene, hat auch an ein paar Stürmer davor halt erinnert. Also Gerasi konnte so ein Ding auch mal gescheit ablegen, Kalajdzic auch ein paar Mal und Demirovic kann das auch und wie gesagt, letzte Woche auch schon ein bisschen angedeutet, aber generell auch sein Umgang eben mit dieser ganzen Situation finde ich weiterhin beeindruckend und gut, weil man könnte ja meinen, nach Woltemar der Abgang, das war's jetzt, oje, Sturm, jetzt haben sie keinen geholt, was sollen da jetzt werden? Und die Antwort ist schon im Kader und steht weiter auf dem Platz.
Ich würde gerne noch Alex Nübel rausheben, der dann nach dem 2-0 wirklich zwei, dreimal entscheidend zur Stelle war. Und übrigens in zwei Heimspielen bisher noch ohne Gegentor der VfB, also auch nicht so schlecht. Und Nübel konnte sich da echt auszeichnen. Das war wichtig, weil in diese Schlussphase nach 70, 75 Minuten willst du nicht mit 2-1 gehen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ne?
Also das war diese eine Szene, wo dann rauskam und den Winkel so verkürzt, dass der Typ gar nicht mehr anders konnte, als ihn anschießen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Ofa Leiern, aber ich bin mir nicht mehr sicher. An der Szene, aber nach dem wusste ich, die schießen heute keins mehr.
Exakt, so ging es mir auch.
Die schießen heute keins mehr, egal was sie noch probieren. Und dann hast du da, finde ich, in der Schlussphase auch wenig noch an Zweifel aufkommen lassen, dass du das Ding hier zu null ziehst. Ja. Und ich konnte immerhin Tendenz und Tordifferenz in Kicktipp mit nach Hause nehmen, ihr Lieben.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dankeschön.
Weitere Zahlen, Daten und Fakten zu dem Spiel hat Felix. Vorher spielen wir noch einen Jingle, bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, Herr Mahler, Tipppunkte wie Herr Meisel haben wir nicht geholt, aber du hast andere Sachen rausgekramt.
Richtig, auch die sind bekannt, auch wenn meine Tipppunkte nicht bekannt sind. Expected Goals 2,67 auf VfB-Seite, 1,13 bei St. Pauli. Das ist bisher der höchste XG-Wert beim VfB mit ein bisschen Vorsprung vor Union tatsächlich. Vor dem Spiel 0,0 XG bei St. Pauli zur Halbzeitpause. Das war auch relativ eindeutig. Schüsse aufs Tor 9:2. Auch hier der höchste Wert des VfB aus diesen bisher 4 Spielen. Das ist so keine große Datenmenge, klar, aber aus den ersten 4 Spielen die beste Marke. Die Großchancen 5:2, auch das ist ein Sieg auf dem Papier für den VfB, auch das der höchste Wert, die 5 Chancen. Ballbesitz 56% zu 44%, da habe ich einmal nur drunter geschrieben, Normalität. Mehr Notiz brauchst du ja mittlerweile fast nicht mehr beim VfB. Selber auch bei Pässen 532 zu 441, auch da wieder mehr. Auch die Passquote deutlich besser, 87% beim VfB, 76 bei St. Pauli. Die Ecken wurden besser, es waren glaube ich in Freiburg 7:1 für Freiburg, jetzt waren es 8:4 für den VfB. Und wir haben es angesprochen, Laufleistung 116,6 aufgerundet Kilometer beim VfB, 115,9 aufgerundet Kilometer bei St. Pauli. Und da war ja der Blick drauf nach Freiburg, da warst du 7 Kilometer unterlegen und das ohne rote Karte oder sonst was. Deswegen auch da eine schöne Steigerung, auch mehr gelaufen als der Gegner. Ist jetzt an sich keine riesen Laufleistung gewesen, war der VfB auch schon mal drüber in der Saison. Aber eben gerade für den Charakter der Steigerung war es sehr schön. Sprints auch herauszuheben, 181 zu 166. Auch das ist stark, auch das ist besser als der Gegner. Und dazu eben mit 33 Sprints Abstand auf quasi Platz 2 in der VfB-Liste, der Höchstwert bisher aus den 4 Spielen und auch trotzdem der Höchstwert unter den VfB-Gegnern, also auch St. Pauli war bisher der Beste aus den 4 Gegnern, was die Sprints angeht. Zweikämpfe ist auch eine ordentliche Nummer, gewonnene Zweikämpfe 107 auf Seite vom VfB, 73 bei St. Pauli. Und ich finde, das ist beeindruckend gegen so eine Mannschaft wie St. Pauli, die da unten drin hängt, die über Physis kommt, über Einsatz kommt, 34 mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Das hat diesen Willen gezeigt. Während eine Foul ist, auch da haben sich keine Blöße gegeben. 13 zu 14, alles ausgeglichen. Wie gesagt, schöne Daten, vor allem eben mit Blick auf das Spiel in Freiburg davor. Und das ist ja auch schon angesprochen, habe ich auch nochmal stehen. Zweites Heimspiel zu null. Weitere Geschichten ist noch Vasil. Hielt jetzt 6 der 7 Elfmeter in der Bundesliga. Fairerweise hat es ihm Darsteller auch recht einfach gemacht, aber trotzdem ist das die beste Quote aller Keeper, historisch gesehen, die mehr als 2 Strafschüsse gegen sich hatten, muss man noch dazu sagen. Und weil ich damals nicht drauf geschaut hatte vor dem Spiel, mache ich es jetzt. Heimspiele und vor allem Freitagabend Heimspiele seit Aufstieg 2020, 11 Spiele. Damit war es jetzt der 7. Sieg, 3 Pleiten, 1 Unentschieden. Ist, glaube ich, ganz okay, die Bilanz. Kann man positiv sein, wenn diese Ansetzung nochmal kommt, weil eben auch 2 von den 3 Niederlagen fairerweise gegen die Bayern und gegen Dortmund waren.
Wow, blöd nur, dass jetzt so viel Donnerstag-Sonntag gespielt wird.
Ja, das stimmt, ja.
Danke, Felix. Und ich würde sagen, machen wir Deckel drauf, oder? Also meine Lehre aus dem Spiel, Philipp, bleibt so und nur so geht's. Spiel für Spiel für Spiel.
Meine Lehre lässt sich in 4 Buchstaben zusammenfassen. KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid, ja. Mach die einfachen Dinge, lass den Firlefanz weg, bring die berühmten Basics auf den Platz, Laufbereitschaft, einfach Einsatzwille, überhaupt diesen Esprit, den du dann auch entwickelst, wenn alle an einem Strang ziehen, ja. Und dann läuft's. Dann kann das auch gegen schwerere Gegner gut laufen und gegen Gegner, die man erst aufknacken muss. Oder gegen Gegner wie jetzt St. Pauli, die hierher kommen mit anscheinend super breiter Brust. Ja, aber das lass es einfach und simpel und dann wird's schon.
Ganz simpel geht's bei uns weiter mit dem Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und damit sind wir beim NLZ, wo, Philipp, der VfB eine richtig erfolgreiche englische Woche abrunden konnte. Wir hatten über die unglückliche Niederlage gegen Saarbrücken gesprochen in der vergangenen Woche. Was folgte, war ein 1-0 beim Waldhof, last minute, und ein 2-1 gegen Viktoria Köln am Samstag zu Hause in Groß-Asbach. 11 Punkte hat die Mannschaft jetzt von Nico Willig, steht damit übrigens auch auf Platz 11, genau. Hat einen richtig schönen Sprung gemacht, sich unten auch schon teilweise absetzen können. Da sind Mannschaften in der Abstiegszone, die noch wenig Punkte geholt haben. Aber ich glaube, du hast dieses Spiel in Mannheim gemacht, Philipp, unter der Woche abends. Das war schon ein Ding hinten raus.
Das war ein Ding hinten raus. Das war außer so ein typisches 0-0. Ja, also da war eigentlich klar, da passiert nichts mehr. Und ich glaube, selbst als Julian Lührs der Ball seinen Fuß verlassen hat, war immer noch klar, hier passiert nichts. Und dann entwickelt sich daraus halt so ein Ding, ja, im Endeffekt. Du willst eigentlich flanken, erzielst damit ein Traumtor. Ich habe noch in der Sekunde quasi in unseren WhatsApp-Chat reingeschrieben, der Nachbar! weil ich ja weiß, dass Felix ganz nah bei ihm wohnt, ihn kennt und so weiter. Und dann, als dann die ersten Clips auftauchen, ist ja zum Glück in der dritten Liga so, dass das sofort passiert und du nicht irgendwelche thailändischen komischen YouTube-Seiten ansurfen musst. Ja, geht offensichtlich schon, wenn man möchte. Liebe DFL, Grüße. Ja, jedenfalls habe ich dann den ersten Clip genommen, den ich gesehen habe auf Instagram, und Felix, wir brauchen es sofort mit dieser Titanic-Musik, mach das jetzt, weil es einfach so großartig war. Und ich meine, man muss sich nur das Interview anschauen mit Julian dann nach dem Spiel, der wie so ein Honigkuchen fährt, ja, so wie du nur strahlen kannst, wenn dir was gelungen ist, was außergewöhnlich ist. Und so kamst du den 3 Punkten gegen den Waldhof, und Wochenende haben sie gleich nochmal nachgelegt gegen Viktoria Köln, hoch eingeschätzter Gegner. VfB, wie so oft in der Underdog-Rolle, hat ihnen gut getan, hatten am Anfang Probleme, haben sich dann mit einem Treffer in die Führungsrolle begeben, haben das dann super gut gemacht, und hinten raus natürlich, wenn du da mit Mann und Maus verteidigen musst, dann war es nochmal ein bisschen wild. Aber der Trainer, der hat sich auch bei mir gemeldet, Nico Willig, und hat auch gemeint, er ist grundsätzlich super, super zufrieden, logischerweise, wie die Mannschaft sich dem entgegengestemmt hat, weil es eben ein Erfolg der Gruppe war. Das hat er extra herausgehoben. Ja, und dann kommst du eben zu 6 Punkten in dieser englischen Woche, und die Tabellensituation, hast du schon gesagt, Christian, das ist eine gute Basis jetzt für die nächsten Aufgaben, vor allem jetzt im Stadion der Freundschaft.
Oh ja.
Bei Energie Cottbus, Pele Wollitz, freue ich mich jetzt schon auf die Pressekonferenz, wenn er verloren hat. Dann wird Pele Wollitz wieder Gott und die Welt verantwortlich machen dafür, dass es so gekommen ist. Nur nicht seine Mannschaft und sogar an sich selbst. Ja, wenn immer alle anderen schuld. Und ja, mal sehen, was er mitbringt da. Ist ein hartes Pflaster. Also Cottbus ist nicht einfach, da zu spielen. Gute Fans, enges, lautes, kleines Stadion. Wird eine Aufgabe, aber wieder Underdog-Rolle und das kommt denen gerade recht.
Was ich so stark finde an dieser Mannschaft und auch wenn man dann die Bilder sieht mit Nico Willig, der Mannschaftskreis nach dem Spiel in Mannheim, die hatten ja schon auch so ein paar Nackenschläge zu verdauen, ne? 90 plus 7 kriegst du den Ausgleich bei 60, aber Nico Willig strahlt Positivität aus, sagt er, ist stolz auf die Mannschaft. Dann verlierst du zu Hause gegen Saarbrücken, die endlich mal in diese zweite Liga hoch wollen, ja, da kannst du auch natürlich verlieren. Und das kann ja so eine Mannschaft schon ein bisschen auch aus dem Takt bringen. Und genau das Gegenteil passiert. Diese Mannschaft bleibt sich treu, die geht ihren Weg. Und was ich beeindruckend finde, was oft vergessen wird, zwischen Mannheim und Köln fand ja auch schon eine veritable Rotation statt innerhalb des Teams. Es ist nicht so, dass da dieselben ersten Elf auf dem Platz standen, sondern da standen andere Jungs, die ihren Job genauso gut gemacht haben.
Auch das ist mit diesem Lob an die Gruppe von Nico Willig natürlich mitgemeint, dass er genau das ja wusste, logischerweise. Er hat 6 oder 7 Wechsel waren es in der Startformation. Die haben trotzdem alle abgeliefert. Und das ist ja für eine Mannschaft, der man noch vor 8 Wochen gesagt hat, ihr seid zu leicht für die Liga. Ihr werdet hier das nicht schaffen. Das ist ein gutes Zwischenzeugnis, sage ich jetzt mal so.
Und vor allem, wie jung die auch alle noch sind. Ich habe es gerade mal schon aufgemacht nebenher. Natürlich mit Hoffenheim 2 ist klar, es hat diese U21 oder zweite Mannschaftsschiene, sind bei 21,6 Jahre im Schnitt. Jetzt zum Beispiel nächster Gegner Cottbus ist bei 26,1. Es sind fast 5 Jahre, 4,5 Jahre dazwischen. Das ist halt schon auch eine Ansage. Und dass man dann da so dagegen hält, gerade auch auswärts, auch in Duisburg war es ja ordentlich, wenn auch ohne Punkte, das ist schon richtig stark. Und es kann denen ja nur für die Entwicklung dermaßen weiterhelfen.
Fehlt ein wichtiger Spieler für Cottbus, der ist hier einigen wahrscheinlich bekannt, der heißt Awotry Grant, der hat letzte Saison noch für die Kickers gespielt, ist jetzt zu Cottbus gewechselt, hat bisher alles 8 Saisonspiele über 90 gemacht, fällt jetzt glaube ich verletzt oder gesperrt aus, auf jeden Fall spielt er nicht am Wochenende. Das wäre aber so einer, der eh nur den Altersschnitt versaut, weil der ist glaube ich erst 23 oder 24 oder so, kam von Balingen einst, meine ich, zu Kickers und jetzt bei Cottbus.
Wir drücken dem VfB 2 die Daumen in der Lausitz und hoffen auf eine launige PK mit Pele Wollitz. Die U19, die hat auch gewonnen. 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Wichtiger Sieg, denn mit diesem Sieg springt man an die Tabellenspitze. Auch das richtig gute Entwicklung. Tobi Rathgeb und sein Team machen auch da einen richtig guten Job. Weiter geht's am Samstag 14 Uhr zu Hause gegen den Jahn aus Regensburg.
Da noch eine kleine Ergänzung vielleicht für all jene, die auf unnützes Kneipenwissen stehen. Torschütze des Siegtores in der 90+1, Colin Kroll-Thiel, kam vor einigen Monaten von Energie Cottbus zum VfB Stuttgart, hat am Samstag noch das Spielersatztraining bei den Profis von Sebastian Hoeneß mit absolviert und galt bisher so als ein Spieler, der bisher nicht geliefert hat. Also der kam mir mit sehr großen Vorschusslorbeeren. Der hat, glaube ich, in Cottbus in der U17-Bundesliga in, weiß nicht mehr ganz genau, nagelt mich nicht auf jede, aber so irgendwie in 12 Spielen 17 Buden gemacht, sowas in der Richtung. Und kam dann hierher und musste sich bisher immer so mit so einer Ersatzmannrolle zufrieden geben. Und jetzt mal das erste wirklich, wirklich wichtige Tor, das er erzielt hat. Und zweiter Sieg in Folge. Platz 1, Tipptopp-Geschichte, kann ich nichts sagen.
Die U17, die musste die Niederlage einstecken beim FC Bayern 3-5, wildes Spiel am Campus dort in der bayerischen Hauptstadt. Platz 5 momentan für die U17 in der Tabelle. Da stehen jetzt gleich 2 wichtige Spiele an unter der Woche, also volles Programm für die U17. Zuerst am Mittwoch schon um 15.30 Uhr auswärts beim SC Freiburg und dann direkt drauf am Samstag 17 Uhr auch auswärts beim SV Sandhausen. Also da die Chance gleich zur Wiedergutmachung. 2 ja, ordentliche Auswärtsspiele. Englische Woche auch für die U17. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja.
Doch, aber mich ärgert es ein bisschen, weil also die hätten ruhig das Spiel gegen Freiburg als Heimspiel laufen lassen können. Da hätten wir im Matchday Minus One zwischen den Pressekonferenzen und Trainingseinheiten von VfB und Vigo mal kurz ein U17-Spiel eingeschoben. Aber leider nicht.
Hast du recht. Müssen wir nochmal sprechen mit denjenigen, die hier den Spielplan erstellen.
Bin ich auch dafür, ja. Wir stellen einen Eilantrag oder sowas.
Die Frauen des VfB, die sind in der Erfolgsspur. 4-1 bei Eintracht Frankfurt 2. Eintracht Frankfurt 2 eher weiter unten in der Tabelle angesiedelt, aber nach zuletzt 2 Unentschieden jetzt ein Sieg. Platz 4 für die VfB-Frauen. Die ersten 2 steigen auf. Da ist noch viel, viel, viel zu spielen, aber das war auf jeden Fall ein Statement für das Team von Heiko Gerber. Der Neuzugang aus Österreich, Philipp, hat auch wieder geliefert. Frau Biller.
Ja, Frau Biller. Ja, Frau Biller hat tatsächlich geliefert. Nicht nur damals, Felix, du erinnerst dich, am Stand bei uns auf dem Kesselfestival, da warst du auch.
Richtig, richtig.
Bei unserem, ja, VfB-Quiz am Kesselfestival, da hat sie auch ganz ordentlich, für einen Neuzugang hat sie ordentlich abgeliefert, ah, ja, muss man sagen. Und ja, ich finde es tatsächlich dennoch irgendwie spannend, dass das erste, zweite Saisonsieg ist. Ja, die haben ja bisher relativ viele Unentschieden geholt, glaube ich, erst einmal verloren. Aber
Siege und Unentschieden sind's, ne?
Also, ja, ja, ja. Und da darf gerne jetzt noch ein bisschen mehr kommen in Zukunft von Heiko Gerber und seinen Damen. Bin gespannt, wie sie es jetzt gegen Ingolstadt machen. 4. Oktober, 15 Uhr.
Bisschen Pause jetzt dazwischen. Die, ja, Damen machen auch Länderspielpause. Nations League steht da an. Und das gilt auch für die zweite Liga. Dementsprechend geht's weiter am 4. Oktober. Ja. 15 Uhr zu Hause gegen den FC Ingolstadt 04, bei dem ich immer noch schockiert bin darüber, dass das 04 nicht etwa für 1904, sondern für 2004 steht.
Audi macht's möglich, sag ich dir.
Oh, das ist ein Übergang. Wir machen kurz Werbung und sind dann gleich wieder da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Liebe Leute, es ist soweit. Die Europa League startet. Donnerstag, 21 Uhr. Der VfB Stuttgart empfängt Celta Vigo aus Galicien zum Heimspiel am ersten Spieltag der Ligaphase. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich glaube, der Mannschaft geht's genauso. Wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr lieber mit dem Auswärtsspiel gestartet oder ist gut so?
Ich find's gut so, weil hat mir ja auch letzte Folge ein bisschen angesprochen. Jetzt hast du 2 Heimspiele in Folge. Jetzt kannst du aufbauen auf das St. Pauli-Spiel oder 2 Heimspiele schnell in Folge, sag ich mal, kannst du darauf aufbauen. Danach hast du Köln und das ist eigentlich ein schöner Spielplan, finde ich. Zu Hause immer schöner zu starten. Mal gucken, ob sich die Fans das vorbereitet haben, aber auch so wird's ein cooler Abend, glaube ich. Europa League, klar, ist jetzt nicht unbedingt auf dem Hype-Level wie in der Champions League mit Sicherheit, aber trotzdem Wettbewerb, auf den man dermaßen Bock hat, auf Gegner, auf die man dermaßen Bock hat. Und deswegen fängt es langsam an zu kribbeln, vor allem, weil eben siehst, dann 2 Wochen in Folge Europa League und wieder gefühlt keine Verschnaufspause bis Weihnachten. Das hat schon was.
Also ich bin ja ganz grundsätzlich nicht so unbedingt einverstanden mit der Europa League Auslosung, Beziehung, Gegnerzuordnung generell. Das habt ihr alle schon bestimmt mitbekommen, die ihr unsere Live-Reaktion auf YouTube gesehen habt.
Du hast es auch schon mal im Podcast deutlich gemacht.
Die der Felix und ich gemacht haben, so. Ja, ich hätte mir da hier und da was anderes gewünscht, logischerweise. Bessere Auswärtsfahrten, nicht gleich 2-mal Niederlande und Schweiz, wenn man schon nur 8 Gegner bekommt und so weiter. Aber grundsätzlich hat Felix recht. Das ist so, dass das ein gutes Spiel ist für den Start. Guter Gegner für den Start, Heimspiel, die Leute sind, habe ich vor kurzem gelesen, soll man immer so oft sagen, ich sag's trotzdem, angezündet. Ja. denn dieses Spiel gegen St. Pauli hat schon Bock gemacht, dazu wieder Flutlicht, volle Hütte, 60.000 Rambazamba in Bad Cannstatt, da kann man schon richtig Bock haben, das ist so. Ja. Und wir werden's zumindest was den dramaturgischen Aufbau bis zum Anpfiff angeht, für euch entsprechend mitbegleiten. Matchday minus one gibt's genauso wie in der Champions League, das heißt, am Mittwoch gibt's Pressekonferenzen und öffentliche Trainingseinheiten vom VfB Stuttgart und von Vigo, zumindest für uns Journalisten öffentlich, 15 Minuten jeweils können wir rein. Dann werden wir, ich glaube, die Kollegen Scheu, Preis, möglicherweise Ubina, werden euch noch ein Video vorher zur Verfügung stellen, wo wir auch nochmal so explizit auf den Start jetzt dieser Europa League gucken, aber auch den Gegner logischerweise. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann findet ihr auf Stuttgarter Nachrichten und Zeitung.de schon so einen großen Gegnercheck, den ich noch geschrieben habe, der auch einfach nur auf diesen Mannschaft blickt. Wer ist denn das? Wo kommen die her? Wieso hat der VfB eine Historie gegen die, was heißt die kleinen Kelten auf Spanisch und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch freuen und kriegt auf jeden Fall die möglichst breite Informationsbasis von uns zur Verfügung gestellt, wie nur irgend möglich.
Kann man bei der Historie denn möglicherweise auch das irgendwie mit einbinden, was sich im Sommer an der Kreuzeiche zugetan hat? Ich will darauf hinaus, dass du ja da schon, glaube ich, das Testspiel des VfB gegen Celta Vigo zumindest verfolgt hast. Du warst vor Ort, ne? Da hat es, glaube ich, geschifft ohne Ende. Ich habe das aus dem Urlaub geschaut. Hat das irgendeine Aussagekraft? Ist das einfach komplett was anderes woanders abzuheften, weil es ein Vorbereitungsspiel war? Oder ist das schon so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was den VfB da erwarten kann, auch gerade mit Blick auf die Härte, die da auf dem Platz war?
Letzteres. Also das Spiel darfst du nicht überbewerten in seinem Ergebnis und so weiter, wie immer, bei all was Testspiele angeht. Aber die Art und Weise des Gegners, das war ja vom VfB auch tatsächlich gewünscht. Die haben ja in ihrer Saisonanalyse ja mehrere, sag ich mal, Schwachpunkte oder Verbesserungspunkte festgestellt im Vergleich zur letzten Saison, der Pokalsiegersaison. Und einer davon war Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Ja, und dementsprechend wurden die Gegner ausgesucht für diese Sommervorbereitung. Man hat also explizit nach Mannschaften gesucht, die so ein bisschen garstig sind, die so ein bisschen Ellbogenmentalität haben. Und genau als so eine Mannschaft gilt Celta Vigo in Spanien. Und zwar nicht erst seit gestern oder Kreuzeiche, sondern seit immer gefühlt. Ja, das ist eine Mannschaft, die genau darüber kommt, ja, über ihr kämpferisches, über ihr körperlich robustes, die nutzt auch mal Fouls als Stilmittel tatsächlich, ja. Die sind wirklich dafür bekannt. Ihr Trainer auch lässt einen Fußball spielen, der setzt auf Kompaktheit und Konter. Also da hat man schon, dahingehend kann man echt was ableiten. Weil so spielen die auch. Ich habe jetzt am Wochenende ihr Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano gesehen, Madrider Vorortclub, ehemaliger Club von welcher VfB-Legende?
Oh. Ich weiß nur, dass Bernd Schuster da mal Trainer war. Aber der hat mit VfB nichts zu tun gehabt.
Eine wirkliche Legende oder ist das ein...
Jeder ehemalige VfB-Spieler ist Legende.
Sag uns den Namen.
Gerhard Poschner.
Ah ja, okay, das kann man schon sagen. Ja. Absolute Legende.
Pokalsieger. Pokalsieger, so ist es. Und Gerhard Poschner, der hat vielleicht auch zugesehen und hat das eben wieder gesehen. Auch da hat Celta eben so Fußball gespielt. Ja, defensiv kompakt, hinten erstmal nichts anbrennen lassen. Ich habe noch in der Halbzeit einen Post abgesetzt auf Blue Sky und gesagt, das ist das 0-0-igste 0-0 aller Zeiten, das ich hier gerade angucke. Ja. Am Ende ging es dann 1-1 aus, aber also es war nicht von, sag ich mal, offensiven spielerischen Highlights geprägt, diese Partie, sondern eher davon, dass eben zwei Mannschaften sich mehr oder minder egalisiert haben und am Schluss halt doch irgendwie pro Seite einer reinging. Ja, bei Celta ist Borja Iglesias für die Tore zuständig, den kennt man vielleicht noch, Leverkusen war der letzte Saison, glaube ich, Ersatzstürmer für oder hinter Patrick Schick. Die haben jetzt in 6 Saisonspielen 5 Buden gemacht, Celta. 4 davon hat er gemacht. Ja? Also wenn es einen gibt, auf den du da vorne aufpassen musst, dann habe ich jetzt gerade schon mein Player to Watch sozusagen vorweggenommen, dann ist es der. Ja?
Hebst du halt noch einen Halbsatz für nachher auf.
Ich habe gerade extra abgebrochen, damit das noch irgendwie klar geht. Ja.
Ich höre dich ganz viel reden über Celta Vigo und habe die ganze Zeit im Kopf, das klingt wie der FC Augsburg von La Liga. So gefühlt, vermutlich aber mit spielerisch noch ein bisschen mehr Komponenten. Was Celta Vigo noch so zu bieten hat, das hat jetzt unser Felix nach einem kurzen Jingle.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
So, Europa League. VfB Celta Vigo.
Ja, ich habe einiges mitgebracht. Es wird auch hier ein bisschen erzählerischer als immer nur Zahlen, aber ist auch ein bisschen eine andere Geschichte, so auf Europa-League-Spiele vorauszublicken, da hast du nicht immer die gleichen Seiten, die du öffnest, Bundesliga und Schießmethode, gleichen Statistikseiten. Da musst du ein bisschen anders kramen. Erster Blick ist auf die Vorsaison. Wie sind die nach Europa gekommen? La Liga hat 5 Champions-League-Plätze aktuell, 2 Europa-League, 1 Conference-League. Die haben 55 Punkte geholt aus 38 Spielen, wurden damit 7. damit gesetzt in Europa-League ohne Qualifikationsrunde. Auch das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Letzten Saisons davor 14, 11, 8, 17, 13. Das ist alles andere als selbstverständlich für Celta Vigo. Witzigerweise, auch wenn natürlich weniger Spieltage haben in der Bundesliga, waren es auch 55 Punkte, die in der Bundesliga nötig waren. Die habt Freiburg geholt für den einen Europa-League-Platz, den einen gesetzten. VfB, wie bekannt, 5 Punkte weniger geholt, aber eben über einen DFB-Pokalsieg in die Europa League eingezogen. Saisonverlauf hat Philipp schon ein bisschen angeteased, aus 6 Spielen 5 Punkte geholt, gab eine Heimpleite gegen Getafe und danach 5x1:1 am Stück. Also der gekonnte Wettspieler wüsste eigentlich schon, was er am Donnerstag tippen müsste, theoretisch. Damit steht eben Platz 15 aus 20 Teams gerade in der spanischen Liga, das mit 5:7 Toren, -2 Tordifferenz und eben noch keinen Sieg. Und beim VfB wissen wir es ja auch, 6 Punkte aus 4 Spielen, Platz 8. Damit muss man auch sagen, punktgleich mit Teams wie Frankfurt zum Beispiel aktuell, 5:5 Tore, läuft gerade auf 0 hinaus und gleich 4 Tore erzielt wie Vigo. Beide stehen bei 5 Tore, der VfB dabei 2 weniger kassiert. Was er vorhin noch nicht getan hat, ist Unentschieden zu spielen und natürlich auch noch 2 Spiele weniger gemacht als Celta Vigo bisher. Statistiken gibt es halt echt nicht viel zu vergleichen, weil die auch unterschiedliche Kategorien haben. Also so Geschichten wie Zweikämpfe werden dann direkt zu Körper an Körper und Kopf zu Kopf. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber die Schüsse, wir können bei Toren, bei der Offensive bleiben, die kann man vergleichen. 51 Schüsse bisher bei Celta Vigo, beim VfB 62 und auch das interessant, 24 Schüsse aufs Tor bei Celta Vigo und beim VfB auch. 24 Schüsse aufs Tor bisher aus den 4 Spielen. Wie gesagt, bei Celta Vigo eben noch mehr Spiele bisher als beim VfB. Und interessant bei Celta Vigo vielleicht, alle 5 Tore, wenn die La Liga mich nicht anlügt, sind von innerhalb des Strafraums gefallen. Das heißt, auch da kann man drauf achten, vielleicht vom Spielstil her. Direkte Duelle, da hat Philipp ja vorhin in unserer Teamsgruppe ein paar schöne Bilder rausgesucht. Achtelfinale 2001, 0-0 in Stuttgart, dann 2-1 verloren in Spanien. Unter Trainer Ralf Rangnick traf dann noch Stefan Blank zum einzigen Treffer für den VfB.
VfB-Legende Stefan Blank.
Und wenn auch da die Daten stimmen, nächste Legende, dann war bei diesem Rückspiel an der Pfeife die Legende Pierluigi Collina.
Das ist richtig. Korrekt, ja, das ist korrekt. Und er hat nicht gesehen, dass der Zar Alexander Mostowoi in der 85. Minute beim 2-1-Siegtreffer im Abseits stand.
Christian ist immer noch sauer.
25 Jahre hat es angehalten, die Geschichte. Aber
jetzt konnte genau, ich es rauslassen.
Wie mit dem Ibrahimovic-Tor von Barca. Das war klares Foul davor. Ja, bei 1-1. War klares Foul.
Skandal. Würde Soltan Gera sagen. Ja. Entschuldigung, also, Felix.
Alles gut. Testspiel haben wir angesprochen. Brauche ich nicht weiter drauf einzugehen. Wir hatten eigentlich ganz gut von dir vorhin Überleitung mit dem FC Augsburg, der La Liga quasi. Auch auf den Kader blickt man natürlich. 122 Millionen Marktwert laut Transfermarkt.de hat Celta Vigo. Da wird auf Platz 10 in der La Liga. Also jetzt auch wieder nichts, was nach Europa ruft. Beim VfB schon viel mehr. 312 Millionen aktuell Platz 6 in der Bundesliga. Und auch da der Vergleich. Ich glaube, das sind quasi der gleiche Marktwert. Ich glaube, 1 Million weniger wäre Union Berlin. Ich glaube, die sind bei 121, irgendwas Millionen. Das ist so ein bisschen der Vergleich, wenn man auf den Marktwert schaut. Durchschnittsalter beim VfB 24,5 Jahre, bei Celta Vigo 26,1 und es gibt keinen einzigen Ex-Spieler. Auch da bin ich jeden Spieler durchgegangen. Es gab keinen zwischen Celta Vigo und dem VfB Stuttgart. 2 Spieler gibt es schon, die Europa League mal gewonnen haben. Das ist Marcos Alonso mit dem FC Chelsea, der auch die Champions League gewonnen hat, und Iago Aspas, der mit Sevilla 2015 einen der Quadrillionen-Siege von Sevilla in diesem Wettbewerb gefeiert hat.
Wie alt ist denn der mittlerweile? Der müsste so um die 100 sein, oder?
Der Aspas? Ja, der ist 38.
Ja, ja. Kurz vor Modric.
Ja, kurz vor Modric. Ja. Auf den Trainer habe ich auch mal geschaut, weil der Mann ist auch Celta Vigo durch und durch, zu 21, 22 U19 Trainer, dann 22, 23 bis März 24 Celta Vigo B trainiert, dann die erste übernommen, 58 Spiele bisher, 1,48 Punkte Schnitt, kann sich sehen lassen, da mal im Vergleich, Höhen ist natürlich ein viel höherer Wert, 105 Spiele beim VfB wettbewerbsübergreifend, 1,82 Punkte pro Spiel immer noch, das ist die erste Teilnahme von Celta Vigo seit 2016, 2017 im europäischen Wettbewerb, damals sogar bis ins Halbfinale gekommen, damals gegen Manchester United ausgeschieden, die das Ding später gewonnen haben. Dazu kommen noch 7-mal weitere Teilnahmen im UEFA Cup und einmal in der Champions League 2-3, 2-4, Achtelfinal aus gegen Arsenal, was glaube ich auch fair ist gegen diese Invincible-Ära, muss man ja sagen. Und beim VfB auch das vielleicht nochmal kurz ein bisschen heiß zu machen auf europäischen Wettbewerb. 5 Champions League Teilnahmen mit der aus dem letzten Jahr dazu. 3. Teilnahme an Europa League. Die erste seit 2012, 2013. Auch das ist eine lange Zeit her. Achtelfinal aus gegen Lazio Rom. 15-mal UEFA Cup mit dem Highlight-Finale gegen Neapel 89. 2-mal Europapokal der Pokalsieger. Auch da Finale 98 gegen Chelsea und auch einmal Europapokal der Landesmeister.
Die, Trainer hat Thematik hat noch eine Facette, die ich überraschend fand, als ich mir Die Gegnervorbereitung habe ich ja auch gemacht heute Morgen, nicht ganz so ausführlich oder einen anderen Fokus als Felix, aber schon. Der Typ ist Baujahr 88, ey.
Ja. Der ist recht jung, ja.
Der ist einfach 10 Jahre jünger als ich so. Ja, Wahnsinn.
Es ist echt schon verrückt und ich finde aber auch jetzt, gerade als du das so ein bisschen noch erzählt hast, es gibt auch viele so Comeback-Mannschaften jetzt, gerade in der Europa League, ne, gerade durch die Pokalwettbewerbe. Wir haben ja noch dann die Go-Ahead Eagles, der FC Bologna ist seit Ewigkeiten wieder dabei. Da sind schon coole Teams dabei in dieser Europa League und deswegen tatsächlich, ich glaube, man kann sich als VfB-Fan sehr, sehr freuen auf die Partie gegen einen Gegner, wo ein Herr Meisel schon mal einen Spieler vorher angerissen hat und jetzt weiter ausholen darf.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Borja Iglesias, ich habe euch schon gesagt, das ist der Go-To-Guy von denen. Ja, wenn einer da unten Buden macht, dann ist es er. Das Interessante ist die Art und Weise, wie der Buden macht. Felix hat es gerade gesagt, die fallen quasi alle innerhalb des Strafraums. Für eine Kontermannschaft ist das ist ein interessanter Aspekt, ja. Der VfB muss sich auf viele lange Bälle gefasst machen, die auf ihn gespielt werden, aber die werden jetzt nicht einfach hoch und weit bringt Sicherheit und einer rennt hinterher, sondern die werden schon spielerisch sauber vorgetragen und dann kommt Christians Lieblingsfloskel aus der Berichterstattung, klatschsteil, ja, dann wird der Ball in die Schnittstelle gespielt, eben meist auf ihn. Oder sie haben Ballvortrag bis wirklich in die Nähe des Strafraums des Gegners und finden dann halt eine Lücke. Also das ist schon eine Mannschaft, die, das darf man bei all dieser Defensivfokussierung und Kompaktheit, Körperlichkeit, dies, das, Ananas nicht vergessen, die können Fußball spielen. Wie so ziemlich jede spanische Mannschaft, ja, die können Fußball spielen.
Wird oft unterschätzt, wenn man da auch europäisch immer wieder schaut, wenn da Gegner kommen, die haben immer wieder Überraschungen gesorgt, auch europäisch. Celta Vigo ins Halbfinale damals, 16-17, hätte wahrscheinlich nicht so viel drauf gewettet, aber mit spanischen Teams ist oft zu rechnen.
Vor ein paar Jahren hat Villarreal die Europa League gewonnen, ja, im Finale gegen Manchester United. Ja.
Also, und ja, wenn ich das dann noch also überführe auf das, was unsere, ich gehe davon aus, wird in der Innenverteidigung nicht wechseln, Hoeneß, das heißt, es spielen Jeltsch und Chabot, dann kommen auf diese beiden Jungs eben genau das zu. Du musst einmal geistig komplett auf der Höhe sein, auf Zack, um eben zu vermeiden, dass diese langen Klatschpässe dir richtig wehtun. Ja, musst aber auch Sprintstärke haben, um sie ablaufen, verhindern zu können. Gleichzeitig musst du in der Lage sein, wenn die mal bis zu deinem Strafraum kommen, da auch wirklich das Ganze so engmaschig zu halten, dass eben dieser sezierende Ball nicht angebracht werden kann im Idealfall. Und das ist Schwerstarbeit für die beiden, die da auf die zukommt. Wobei man natürlich immer sagen muss, es sind ja nicht nur die verteidigen logischerweise, sondern die ganze Mannschaft. Aber das ist ein spannendes Aufgabenprofil für unsere beiden Innenverteidiger, zumal die eigentlich nominell, wie gesagt, nur Borja Iglesias als einzigen Stürmer auf dem Platz haben.
Wenn man sich den Kader von Celta Vigo anschaut, dann fällt einem plötzlich ein Name auf, den man eigentlich aus der Bundesliga kannte oder naja, sagen wir mal so, hätte kennen können.
Legende.
Ja, Philipp Meisel würde sagen Bayern-Legende, aber so ganz ist es nicht. Brian Zaragoza, der ist nämlich von den Bayern ausgeliehen zu Celta Vigo und versucht dort Fuß zu fassen. Das gab ja damals auch, als er verpflichtet wurde von den Bayern, ein Hin und Her, ein Hickhack und man hat erst gedacht, der kommt der Heilsbringer höchstpersönlich. Dem war aber nicht so. Das war einer dieser zuletzt doch wirklich verkorksten Transfersommer der Bayern und einer, der darauf den letzten Drücker noch geholt wurde. Konnte sich nicht festspielen, konnte sich nicht etablieren, auch nicht mal in dieser Phase, als dann groß rotiert wurde bei den Bayern und dementsprechend gibt man ihm die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln bei Celta Vigo. Das soll er jetzt machen. Die kommen jetzt natürlich auch in die ganze Rotation durch den Donnerstag-Sonntag-Rhythmus. Ich bin gespannt, ob er sich dort, bitte?
Hat am Sonntag 90 Minuten gespielt, ja, gegen Rayo Vallecano und das Einzige, wodurch er mir auffiel in diesen 90 Minuten, war dieser Hunde-Dackel-Blick zum Schiedsrichter. Ich habe doch nichts getan. Warum immer ich? Ja, genauso wie Xavi, der jetzt bei Tottenham spielt, genau diesen gleichen Blick. Ja. Das hatte der permanent drauf, bei jeder Situation.
Und 90 Minuten gegen Rayo Vallecano, wahrscheinlich schon mehr Spielzeit als bei den Bayern.
7 Spiele gemacht, habe ich, ja, oder Einsätze bekommen in so, der Zeit.
Also dann ist es für ihn schon mal eine Leihe, die für ihn absolut Sinn ergibt. Und ja, es ist ein Spieler, der trotz allem seine Qualitäten hat. Ja, weil, muss man dann auch an der Stelle erwähnen, die Bayern holen keinen, der nichts kann. Es hat dann einfach nicht gereicht in der Bundesliga, aber vielleicht ist genau Celta Vigo so eine genau das, also ich muss zum Beispiel beispielsweise an, wenn wir schon den FC Augsburg-Vergleich hatten, ich muss an Fabian Rieder oder so denken, wo es dann auch mal reicht, mal mit dem einen Geschäft nicht und jetzt haben wir eben auch spielt, regelmäßig auf dem Platz steht und dann ist das möglicherweise für einen Spieler eben genau der Karriereschritt, der dann sich als der Richtige herausstellen kann. Ja, also man kann auf jeden Fall ein Auge auf ihn werfen. Und Felix hat, glaube ich, den hatten wir auch schon erwähnt. 38 ist er, das weiß ich jetzt schon.
Wir haben wieder angeteased, ja. Ich bin bei Iago Aspas gelandet. Das ist so einer, den hätte ich sofort im Kopf gehabt, auch bei Celta Vigo. Seit 2015 im Verein, Routinier vor dem Herrn, Kapitän auch immer noch, 38 Jahre alt. Der hat wettbewerbsübergreifend seitdem 529 Spiele gemacht für Celta Vigo. 214 Tore, 84 Assists, also auch ordentlich abgeliefert. Auch letzte Saison in 30 La Liga Spielen 10 Tore, 5 Vorlagen. Der kann das also immer noch. Ist jetzt fairerweise auch immer noch relativ häufig in der Startelf, wenn auch jetzt am Sonntag nicht. Aber ich nehme es mal hier für meinen Player to Watch positiv raus. Wer am Sonntag nicht spielt, spielt vielleicht am Donnerstag, ein bisschen Reserven holen. Und eben, haben wir vorhin auch schon angesprochen, einer, der die Europa League schon mal gewonnen hat, der hatte quasi keinen Impact 2015, nur 3 Gruppenspiele gemacht, danach schon gar nicht mehr im Kader gewesen oftmals, aber trotzdem einer, der es miterlebt hat und eben auch einfach eine, da kann man glaube ich wirklich sagen, eine Legende, ist einfach so.
Also ganz ehrlich, wenn du seit gefühlt 100 Jahren Fußball spielst, immer noch in der Lage bist, Spanien erste Liga zu spielen und bist nur 1,76 groß als Stürmer, dann musst du was auf der Pfanne haben, Alter. Das kannst du nicht einfach nur so mit eben im Vorbeigehen kurz mal hinlegen, so eine Karriere.
Der ist rumgekommen, ne? Liverpool, Sevilla.
Naja. Übrigens noch eine kleine Quizfrage, nur um zu demonstrieren, dass ich mir den Kader wirklich sehr genau angeschaut habe.
Ich bin gespannt.
Welcher Spieler im Kader von Celta Vigo, neben Borja Iglesias und Brian Zaragoza, hat noch Bundesliga-Vergangenheit aufzuweisen.
Oh, wahrscheinlich irgendwie der zweite Torwart oder so.
Nee.
Boah, schwierig.
Ich gebe euch einen Tipp. Mitspieler von Serhou Guirassy in der Nationalmannschaft Guineas.
Ah, der von Leipzig. Der Name fällt mir nicht ein, aber einer ist von Leipzig rüber.
Richtig. Ilaich Moriba. Sechser, Stammspieler, 6 Liga-Pflichtspiele, 6-mal über die volle Distanz. Kein Tor, keine Vorlage, keine gelbe Karte. Aber er spielt.
Und wir haben noch eine Pappkiss-Frage von Herrn Meisel unterbringen können, was wir jetzt noch brauchen. So
ich bin übrigens großer Fan von den Artikeln, ne? Ich löse das immer. Ich gehe diese 4-5 Fragchen immer durch, die immer wieder aufploppen auf meiner Timeline, wenn man es so nennen darf, auf einer Nachrichtenwebsite, aber finde ich schön.
Ich hatte diese Woche leider wenig Zeit, neue Ausgaben für euch zu machen, aber es gibt, wenn ihr auf stuttgartnachrichten.de schaut und nach mein VfB-Pappquiz sucht, einige Artikel, glaube 5 aus der letzten Woche oder den letzten 2 Wochen, wo ich so ein bisschen Teile meines Pub-Quizzes, das ich mit dem VfB zusammen in der Region veranstalte, dieses Jahr schon mehrfach, immer wieder aufarbeite, kann man schön sich ein bisschen die Zeit vertreiben in der Mittagspause. Ja.
Hast du dir auch schon über Tipps Gedanken gemacht?
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Für das Spiel gegen Celta Vigo sage ich ein klassisch unaufgeregtes 2-0 voraus für den VfB Stuttgart.
Habe ich auch hier stehen. Die machen es nochmal. 2x2-0 in Folge.
Christian muss gerade umbauen. Der hat halt schon sein.
Ich bleib bei meiner FC Augsburg-Analogie. Und was waren zuletzt die Ergebnisse ins Glück gegen den FC Augsburg? Das war immer ein 1-0.
Das ist richtig, ja, stimmt. Das stimmt. Okay, also, ihr findet diese Tipps eingetragen bei kicktipp.de/meinVfB in unserem großen Tippspiel. Wo jetzt auch, Felix, sag mir bitte, dass es schon so nachgetragen ist, alle Europa-League-Partien vom VfB tippbar sind.
Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist, kurz vorm Spiel auf jeden Fall.
Felix, okay. Felix Mahler mit seinem Stromberg Tippspiel läuft. Kriegen wir hin, bis Donnerstag.
Sie werden bei Abruf dieser Podcast-Folge tippbar sein.
Okay, sehr schön. Nein, also das ist natürlich the place to be, wenn ihr mitspielen wollt, wie 2000 andere von euch gegen uns. Am Ende steht dann eine Tabelle und wir freuen uns, Woche für Woche drauf zu schauen und zu gucken, wie schlecht wir mal wieder abgeschnitten haben.
Weil unser Marian, der diese Folgen hier immer schneidet, völlig verdientermaßen nicht so viel Zeit hat in dieser Woche und sich ein bisschen rausnimmt, nehmen wir das Spiel des VfB Stuttgart in der Bundesliga direkt mit in diese Folge. Denn nach dem Spiel gegen Celta Vigo geht's am Sonntag 17:30 auswärts zum 1. FC Köln. Und auch darüber sprechen wir kurz. Die Zeit haben wir noch. es ist, muss ich direkt an der Stelle sagen, muss ich auch, glaube ich, mich kurz in Sack und Asche treten, dass ich gedacht habe, der erste FC Köln wird Probleme haben in dieser Liga. Da war ich offensichtlich noch im adriatischen Kroatien-Urlaubsmodus, aber nicht im Thema. Die sind verdammt gut reingekommen mit 7 Punkten und für einen Aufsteiger. Und auch, Philipp, wie du, glaube ich, schon mal angedeutet hast, haben sich offensichtlich auch gut verstärkt.
Ja, das ist jetzt ja für jeden sichtbar. Köln hat für mich gemessen an dem Budget, das sie haben, das sie einsetzen können, also Top 3 Einkaufsliste diesen Sommer hingelegt, finde ich. Die haben vor allem was getan, was nicht immer geht, aber eigentlich immer gehen sollte, nämlich sich komplett auf ihren Trainer ausgerichtet, was ihre Personalpolitik angeht. Köln spielt Powerhouse-Fußball, so wie Lukas Kwasniok eben Fußball spielen lässt. Und das ist auch an der Transferpolitik abzulesen gewesen. Bis jetzt werden sie dafür belohnt. Die Kombination aus guter Scouting, guten Einkäufen plus eben die Euphorie als Aufsteiger, ja, das wirst du auch, dieses Powerhouse wird der VfB zu spüren bekommen. Das wird alles andere als einfach. Die haben eine Woche Zeit auf Vorbereitung. Ganz Köln wird dich anschreien einen Tag lang, ja. Die werden diese Mannschaft, also ihre eigene, nach vorne peitschen in einer Art und Weise, der du dich erstmal entgegenstellen musst. Das ist, finde ich, schon auch die größte Aufgabe, die sich dem VfB stellt tatsächlich, ja, diese Wucht gehandelt zu bekommen, auf die du da treffen wirst. Und das macht alles gerade schon sehr Spaß da, was in Köln passiert. Man kann oder sollte ja eigentlich immer, sag ich mal, die Kölner Gazetten nie für bare Münze nehmen. Da wird jetzt schon wieder geredet von, hier kann was ganz schön Großes entstehen und so weiter. Ja, Poldi meldet sich zu Wort, live vom Dönerstand und so weiter und so fort. Aber das musste alles natürlich, nimm mal 30-40% raus. Aber der Kern ist ja ein wahrer. Ja, da sind viele gute Dinge passiert. Momentan passt alles zusammen. Die werden ihre Spiele verlieren. Die werden nochmal 3-4 Stück am Stück verlieren. Ja, wird alles vorkommen. Aber die Substanz ist richtig, richtig gut. Und wenn ich die beiden Aufsteiger vergleiche, Köln und Hamburg, dann trennen die Galaxien.
Ja, Riesenunterschied.
Nicht nur Welten, das sind Galaxien. Ja, und Köln wird safe drinbleiben und Hamburg wird safe runtergehen. Da bleibe ich dabei. Habe ich vor der Saison schon gesagt, bleibe ich dabei.
Felix und ich machen uns am Sonntag auf den Weg nach Köln. Immer wieder eine Reise wert. Ich glaube schon, eines der atmosphärisch stärksten Auswärtsspiele, das man in der Bundesliga so haben kann.
Ja, das macht schon richtig Laune. Ich hatte bisher nicht die besten, also spielerisch ergebnistechnischen Erfahrungen in Köln. Ich war irgendwann mal in dieser Corona-Phase, wo du irgendwie mit 500 Gästefans anreisen durftest, 15.000 insgesamt im Stadion dabei. Da gab es das mit 1-0 oder 0-1 Pleite durch Modest, danach ein 0-0. Also ich wäre mal bereit für den ersten Sieg, aber Prognose kommt erst noch später.
Ich war schon verdammt oft in Köln, ich weiß wirklich nicht wie oft, aber meine Erinnerungen sind sehr oft positiv.
Und Stimmung ist da immer grandios, also da kann ich nur zustimmen. Das macht immer Laune im Gästeblock, aber generell das ganze Stadion, das ist halt Fußball und Bundesliga pur, wenn da Köln auf Stuttgart trifft.
Es gab ja mal so eine Zeit, das ist mittlerweile nicht mehr so, aber war es 25 Jahre oder gefühlt so, dass immer die Auswärtsmannschaft bei den beiden gewonnen hat, dass immer die Kölner in Stuttgart gewonnen haben und die Stuttgart in Köln, ne?
Zwei Namen, Christian, zwei Namen. Welche zwei Namen sind direkt damit in Verbindung zu bringen?
Boah, ich erinnere, keine Ahnung.
Kakao?
Ja.
Und Milivoje Novaković.
Oh,
die beiden, hey, die beiden. Du konntest einfach, also für jeden, der zur Sektion Sportwetten gehört, war das ein Fest, weil du konntest bei jedem Aufeinandertreffen davon ausgehen einfach, dass die ihre Hütten machen und gern auch mehrfach und am liebsten auswärts. Das war ein Traum für jeden Wetter.
Siehst du, ich hatte jetzt ein paar andere Namen. Ich hatte jetzt tatsächlich den Lukas Podolski im Kopf, weil ich weiß, dass der mal an einem ganz kalten Sonntagnachmittag völlig unberechtigten Elfmeter zum 1-0 Auswärtssieg versenkt hat in Stuttgart. Und auswärts erinnere ich mich zum Beispiel auch an einen Herrn Zdravko Kuzmanovic, der da auch schon selber versenkt hat, auch schon genetzt hat. Aber ja, du hast recht, mit Kakao und Novaković, das waren so die Dauerbrenner immer.
Wie viele Spiele ich gesehen habe, wo Milivoje Novaković einfach 90 Minuten völlig unbeteiligt auf dem Platz rumstand. Ja, und keiner wusste, spielt er mit oder nicht, aber nachher geht er trotzdem mit zwei Stück nach Hause. Ja, der Typ war unfassbar. So gefühlt auch direkt immer aus der Disco. Der sah immer aus, als ob der die ganze Nacht noch irgendwo unterwegs gewesen war. Stellt sich dann sonntagmittags auf den Platz, schießt mir das Ding an die Birne, ich mache euch zwei und gehe wieder nach Hause. Großartig.
Ob Milivoj Novakovic bei den Daten zum Spiel eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber das werden wir jetzt gleich erfahren. Denn Felix hat uns natürlich auch zu diesem Bundesligaspiel was mitgebracht.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Boah, ob der jetzt vorkommt, ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht.
Er hat an Spielen teilgenommen, die hier vorkommen gleich, aber wir bleiben bei der Aktualität und gehen wie immer die Statistiken durch, die die beiden Teams gerade geliefert haben nach den ersten Spieltagen. Köln auf Platz 3 in den Toren, 9 Stück gemacht bisher, der VfB auf Platz 14 mit 5 Toren. Torschüsse, Platz 6 bei Köln, 56 Torschüsse und der VfB auf Platz 2, 62 Torschüsse. Also da ist ein Unterschied zu sehen, Köln macht aus weniger quasi mehr. Gegentore, Platz 10 bei Köln, 7 Gegentore, der VfB auf Platz 15, was in dem Fall natürlich positiv ist, nur 5 Gegentore. Also Defensive darf man durchaus auch loben, eben gerade in Bezug auf die beiden 0-0 Heimspiele. Passquote Platz 7 bei Köln, 84,4% im Schnitt gegen Platz 4, 87,8% im Schnitt beim VfB. Ballbesitz auch Platz 10 ordentlich bei Köln, 49% ist okay. Beim VfB weiterhin Top, Platz 3 mit 58%. Gewonnene Zweikämpfe insgesamt Platz 15 gegen Platz 12, also da nimmt dir Köln nicht viel. Gesamt gewonnene Kopfballduelle auch auf einem guten Augen, auf guter Augenhöhe. Platz 4 bei Köln gegen Platz 7 beim VfB, das sind ja Daten, wo der VfB gerne mal unterliegt, hier nicht so wirklich oder eher ausgeglichen. Flanken aus dem Spiel, Platz 10 bei Köln, der VfB auf Platz 3, weiterhin sehr viele. Die Karten ist schwierig, weil du halt viele auf demselben Kartenmenge hast. Also Platz 9 gegen Platz 15 liest sich krasser, als es ist. Das ist, glaube ich, eine Karte Unterschied. Fouls am Gegner, Platz 13 gegen Platz 9, auch das ist ausgeglichen. Laufdistanz, Platz 4 bei Köln, das ist ein Aushängeschild. Der VfB weiter auf Platz 18. Sprints, Platz 13 gegen Platz 18. Intensive Läufe, Platz 14 gegen 18. Also beide Mannschaften geben sich da nicht viel und machen da nicht viel. Und die werden natürlich weiterhin einfach im Keller beim VfB, wenn auch, wie gesagt, diese Steigerung gegen St. Pauli zu bemerken ist. Da habe ich mir einen Pavlic-Hinweis notiert, nämlich die Last-Minute-Stärke vom ersten FC Köln. Das sind 2 Tore in 90 plus, damit auch 2 Punkte geholt in Wolfsburg und in Mainz, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Plus, Felix, es ging ja los im DFB-Pokal, da lagen sie bis in 90 plus hinten. Richtig,
das ist gar nicht mit drin. Ne?
Genau, und dann haben sie aber das Spiel in der Nachspielzeit mit 2 Toren gedreht, damit ging der ganze Wahnsinn eigentlich los bei den Kölnern.
Genau, das sind die meisten in der Liga, also gibt ein paar, die haben 1 gemacht, die einzigen, die 2 gemacht haben, 90 plus bisher sind die Kölner, dazu auch 2 Tore in 76 bis 90 in Sachen Minuten und der VfB, auch das ist schwierig, aber nehme ich mit rein, 2 Tore in 76 bis 90 kassiert, 1 in 90 plus, das sind eben die 3 Tore in Freiburg, also jetzt auch kein Muster oder sowas, man rauslesen müsste. Damit tabellarisch Platz 4, 7 Punkte bei Köln gegen Platz 8, 6 Punkte beim VfB. Und hier kommt vielleicht der Novakovic irgendwo mit rein. 52 Spiele gab es bisher vom VfB in Köln. 26 Mal verloren, 15 Remis und 11 Siege. Insgesamt keine gute Bilanz, aber wir haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Letzte 10 Spiele ließen sich deutlich besser. 6 Siege, 3 Remis und nur eine Niederlage. Das war eben diese Geschichte mit Modest, von der ich vorhin erzählt habe. Und wie immer noch so ein paar, 2-3 Sätze zum Spiel. Das kam ja gerade schon mit quasi. Seit 2001 haben die nur ein einziges Auswärtsspiel in Köln verloren. Dazu gehört aber auch, dass der VfB eben bisher ohne Punkt ist, auswärts. Also da brauchen sie wieder was. Köln hat nach 4 Spieltagen bereits 9 Tore auf dem Konto, haben wir schon angesprochen. Zuletzt vor 48 Jahren der Fall gewesen beim FC in der Bundesliga. So ein hoher Wert nach 4 Spieltagen. Und auch das, Philipp hat es angesprochen, auch wahrscheinlich deswegen wirst du da 90 Minuten lang angebrüllt werden. Die Kölner hatten die Saison bisher nur ein Heimspiel als einzige Mannschaft. Umso beachtlicher sind diese 7 Punkte eben auch auf dem Konto. Und wir haben es schon angesprochen, absolut guter Saisonstart für einen Aufsteiger. Waren oder sind ja durchaus ein bisschen Team der Stunde. Wenn man jetzt rein auf die Spiele guckt, auf den Trend guckt, ist er leicht abfallend, weil du eben Sieg, Remis und Niederlage hast, so, aber in Leipzig kannst du mal verlieren, um den Satz zu bemühen. Und Eckspieler noch, wie immer. Du hast erstmal noch den Marktwert auf Platz 6 beim VfB, Köln auf der 16, also eben für diese Maßstäbe ein bockstarker Saisonstart. Ex-Kölner beim VfB natürlich Jeff Chabot, ist klar, Nicolas Nartey, Chris Führig und auch wenn noch verletzt, Justin Diehl. Und einziger Ex-VfBler bei Köln ist Ron-Robert Zieler.
Da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob Justin Diehl tatsächlich am Samstag noch als verletzt gelistet wird. Der war nämlich jetzt auch schon beim Spielersatztraining, zumindest in Teilen dabei.
Wäre ja schön.
Wer weiß, ob da was geht bis Ende der Woche.
Erstens das. Zweitens ist dieses Spiel, gerade wenn ich Felix Daten zu Laufbereitschaft und Laufleistung der Kölner gehört habe, das ist das erste Spiel, das für mich nach Rotation schreit. Also das ist ein Spiel, wo du nicht mit derselben Elf wirst spielen können wie gegen Celta Vigo, sondern wo du, finde ich, ganz im Gegenteil nach 60, 75 vielleicht dann nochmal mit Wechseln reagieren kannst, um dann hinten raus nochmal Akzente zu setzen.
Ne? Das heißt, Carrasco wird spielen. Im Kader sind, ne?
Ja, also ich bin echt gespannt. Das ist, ich meine, die Kölner und auch das, dass es erst ein Heimspiel war. Wir kennen die Atmosphäre dort. Man kennt auch, ne, auch mit Lukas Kwasniok, also das meine ich jetzt bei allem Respekt, aber zu Köln, da gehört einfach auch ein Proll-Trainer an die Seitenlinie. Ich finde, nur dann passt. Also man hatte Steffen Baumgart.
Und Sternzeichen sonst, Baumgart, ja.
Da kannst du,
Sternzeichen
da kannst
Proll, Alter.
Da kannst du keinen im Anzug an die Seitenlinie stellen, das nimmt auch keiner ernst, ja. So, deswegen, aber das scheint alles zu passen und unter anderem dazu passt auch die Kategorie, die wir noch haben.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Und da habe ich mir einen rausgesucht, der, finde ich, weiß ich nicht, der kongeniale Partner von Lukas Kwasniok auf dem Platz sein könnte, Marius Bülter, den sie für 1 Million geholt haben. Den
hat auch schon einen gespielt.
Den ich auch mit allem Respekt als einen Bundesliga-Proll bezeichnen würde. Und das meine ich nur mit positiven Attributen versehen. Der kämpft, der beißt, der kratzt, der hängt sich rein. Egal bei welchem Verein er da schon unterwegs war, hat fast mal dafür gesorgt, dass sich Schalke noch in der Liga gehalten hat. Ihr erinnert euch alle an die dramatische Saison, da hing der VfB auch drin. Dann nach Hoffenheim gewechselt und jetzt eben in Köln gelandet. Und ich finde, prinzipiell ist das ein Spieler, der genau dahin passt. Kluger Schachzug, den zu verpflichten, immer gefährlich und leider, ja, Felix hat es erwähnt, die Auswärtsspiele in Union und in Freiburg, das ist genau so ein Spieler, der dir da halt wehtun kann. Das musst du im Griff haben, auch nach so einem anstrengenden Spiel am Donnerstagabend musst du am Sonntag bereit sein, da den Kampf anzunehmen gegen einen Marius Bülter.
Und dem einen auch für Last Minute, ne? Das ist auch ja per Definition. Ich habe auch einen Stürmer dabei, Luca Waldschmidt. Finde ich generell eine recht spannende Personalie, auch wegen dem Karriereweg von Hamburg nach Freiburg, dann für gut Geld zu Benfica, zurück in die Bundesliga wieder für gut Geld nach Wolfsburg, aber sich nirgends so wirklich nachdrücklich durchgesetzt. Dann Laie Köln, dann ablösefreier Transfer zu Köln 2024. Da war ja schon ein bisschen Hoffnung drin, 7 A-Nationalspiele gemacht für Deutschland 2019, 2020. Und der findet sich bei Köln aktuell ein. Ein Tor, ein Assist in 3 Liga-Einsätzen, nicht immer Startelf, aber wenn er kommt, dann liefert er. Ich dachte eigentlich bei dem kurz, okay, der hat doch safe schon oft gegen VfB getroffen. Oft würde ich nicht sagen, aber ein Assist beim HSV geliefert gegen den VfB und ein Tor, als er noch bei Freiburg war. Aber trotzdem, wie einer vom Gefühl her, wie ich auf den Kader gucke, neben auch einem Marius Bülter, wo ich sage, ey, wenn einer gegen VfB trifft, dann ist das so einer von der Sorte Waldschmidt.
Oh je, ich weiß, das kommt nochmal auf Wiedervorlage. Philipp, du hast einen rausgesucht, den kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als eines der größten Talente bezeichnen, das Fußball Deutschland momentan zu bieten hat.
So ist es. Said El Mala, gemeinsam mit seinem Bruder vor der Saison zu Köln gewechselt. Said bisher nicht Stammspieler, kommt ausschließlich von der Bank. Unfassbar geile U19 DFB-Karriere hingelegt, glaube ich, mit 7 Tore, 12 Spiele, irgendwie sowas, also relativ gut. Jetzt schon 2 Spiele in U21 gemacht, ist gerade erst 19, ist der Jahrgang von Finn Jeltsch. Die spielen auch jetzt zusammen in der U21. Und dieser Typ, ey, das ist den einzigen Spieler, der in die Kategorie kommt, der mir spontan einfällt, ist Kenan Yıldız von Juve. Der ist zwar natürlich schon viel, viel weiter, aber der dieses Paket bringt, ja, also technisch unfassbar stark, körperlich robust, durchsetzungsfähig und Speed ohne Ende, ja. Jedes Mal, wenn ich Said El Mala bisher habe spielen sehen, ging mir einfach nur das Herz auf. Dieser Typ ist auch dieses Unverdorbene noch, auch unbekümmert zum Teil, der spielt einfach Fußball wie auf dem Bolzer, ja, und hat nur der kennt nur ein Gas, ja, Vollgas einfach, und das aber mit entsprechender Klasse, das macht so Spaß, dem zuzugucken, und ja, hoffentlich hat den der VfB im Griff am kommenden Wochenende.
Definitiv, das ist ein Spieler, ich habe auch in den letzten Monaten, ich meine, wir gucken auch ganz viel U19, EM, WM, Abschnitt einer der auffälligsten Spieler da bei diesen Großturnieren, und es reicht allein, wenn man sich jetzt in der jüngeren Vergangenheit in der Bundesliga anschaut, die Nachspielzeit der Kölner in Wolfsburg. Ey, was der da auf der linken Seite gewirbelt hat, der hat die schwindlig gespielt und so maßgeblich dafür gesorgt, dass die dann am Ende noch mit einem Punkt aus Wolfsburg
heimkommen. Das kommt auch zu dieser Kölner Schlussstärke dazu, kommt sein Profil, passt da einfach perfekt drauf. Ja.
Genau, definitiv ein Spieler. Ich glaube, wenn der verletzungsfrei bleibt und seinen Weg geht, von dem wir noch sehr viel hören werden.
Hatte ich tatsächlich im Sommer, ich hatte so gehofft, dass der VfB den holt. Ich weiß, dass sie den auf dem Zettel haben, ja, und immer noch haben, ja, aber er hat sich jetzt für Köln entschieden, der VfB hat er auch andere finanzielle Mittel tatsächlich, hat die auch zum Einsatz gebracht. Wir haben alle Elkanus gesehen am Wochenende, der gegen St. Pauli mich wirklich überzeugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er das noch gerne ein paar Mal zeigen darf, bis er mich endgültig hat, aber das war schon sehr stark. Aber in diese Kategorie kommt eben auch State. Und ich bin echt gespannt auf den Weg. Wenn der so weitermacht, wird er nicht mehr wird er nicht lange in Köln spielen. Ja, bis zum Saisonende schon, aber dann kann es gut sein, dass es da gleich weitergeht.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Köln 1, Stuttgart 1.
Köln 2, Stuttgart 2. Schreibe ich jetzt mal rein, und wenn das Spiel am Donnerstagabend noch souveräner ausgeht, als ich das vermute, könnte es sein, ich ändere mein Ergebnis noch.
Ja, Herr Mahler kommt aus den Augen verdrehen und schnaufen gar nicht mehr raus. Du tippst also offensichtlich anders.
Ja, ich bin der Einzige, der Punkte mitnimmt. Ich will diesen ersten Sieg da sehen. Ich gehe auch auf viele Tore. Ich glaube, das könnte zum Spektakel werden an einem guten Sonntagabend. Ich tippe auf 2-3 für den VfB. Und ich genehmige mir noch ganz kurz zwei kleine, kurze, aber feine Ausflüge. Nummer eins, wir hatten es ja vom Spielplan schon. St. Pauli hat Spaß gemacht. Celta Vigo haben wir angesprochen, wird Spaß machen. Köln auch. Aber weil wir eben jetzt auch diesen Montag haben und Montagmorgen um 10 Uhr ging der Wahnsinn los, auch Basel wird Spaß machen. Also da haben die VfB-Fans für eine Hoffenheim-artige Invasion gesorgt in diesem freien Verkauf, trotz absurder Ticketpreise. Bin ich gespannt, wie viele am Ende des Tages wirklich im Stadion sind in der Schweiz. Und mein Laptop zeigt mir an, die Operation war erfolgreich. Also here we go, confirmed, Alarm-Emoji, alles. Ihr könnt die Europa-League-Spiele in Kicktipp jetzt tippen.
Ach, das ist die beste Nachricht des Tages. Dankeschön.
www.kicktipp.de/meinVfB, ihr Lieben. Ja, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, noch ist nicht zu spät. Ja, könnt ihr immer noch einsteigen und uns alle überholen.
Und wie immer gilt, gebt uns gerne euer Feedback, Daumen hoch, Sternchen, was auch immer. Holt euch den Newsletter, den möglicherweise auch ein Philipp Meisel demnächst wieder bestücken wird. Auf allen Social-Kanälen @meinVfB sind wir unterwegs. Und Felix hat es angesprochen, wir sind dann nach dem Köln-Spiel rechtzeitig wieder da für euch, bevor es dann für den VfB auswärts zum FC Basel geht. Ins Jöckeli, das wird auch schön. Ja, ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir haben noch Anschlusstermine. Herr Meisel, vielen Dank.
Ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank, Männer. Hat mir sehr großen Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, euch allen da draußen, die ihr uns zuhört, auch.
Das hoffen wir auch, Felix. Danke dir.
Sehr gerne.
Wir gehen natürlich nicht ganz raus aus dieser Folge, ohne eine Nachricht noch zu übermitteln, die aus VfB-Sicht doch auch noch ganz interessant ist am vergangenen Wochenende. Denn nicht nur hat der VfB in der Bundesliga gegen St. Pauli gewonnen oder der VfB 2 gegen Viktoria Köln. Nicht nur haben die Frauen 4-1 bei Eintracht Frankfurt 2 gewonnen. Der VfB ist auch Weltmeister. Leo Neugebauer feiert die Goldmedaille bei der WM in Tokio im Zehnkampf und krönt sich zum König der Leichtathletik. Und ich würde sagen, an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch von der Stelle. Und wir hören uns nochmal ran, wie das alles sich angehört hat am vergangenen Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.
Die Chance seines Lebens und er schaut da hoch, er muss es jetzt irgendwie durchziehen. Die Punkte stehen gut für ihn und er kann es schaffen.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, auf Leo!
Das komm, zieh es durch, dann holst du dir das Ding! Er hat es gemacht!
Unglaublich! Das ist Gold für Leo Neugebauer!
Wow.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.